Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen wieder in der Kaffeeküche mit Ernst Konrad.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Jakob Hodeck.
Hallo.
Und ein Klassiker des Kaffeeküchentratsches ist natürlich so eine Frage, wie spricht man diese chinesische Firma aus, die in aller Munde ist? In der Tagesschau wird sie treudeutsch Huawei ausgesprochen. Gibt es andere Möglichkeiten, das auszusprechen?
Gibt es sicher, aber in der Tagesschau habe ich mal gelernt, hat man Muttersprachler, die genau sagen können, wie eben Eigennamen tatsächlich ausgesprochen werden. Und gehen wir mal davon aus, dass die das besser wissen.
Also Huawei.
Also ich halte mich da raus.
Na gut, also ich habe mal Huawei gehört, aber...
Oh.
Ich will mich hier nicht in den Vordergrund drücken.
Vielleicht ist das eine Hochmandarin und das andere irgendein südchinesischer Dialekt.
Ja, ich spreche natürlich so ein Slang.
Wie auch immer, ich glaube, wichtig ist, dass man weiß, wer gemeint ist.
Okay, also wir wissen, über wen wir reden.
Genau.
Wir reden über Huawei, die so etwas vermutlich gegen ihren Willen in die Schlagzeilen gekommen sind. Sie sind im Fadenkreuz der Amerikaner nun doch in einer verschärften Weise. Zunächst einmal wurde hier nur die Tochter des Gründers und Finanzchefin festgenommen. In Kanada sitzt sie in Auslieferungshaft. Da hieß es, also es ist, weil sie Sanktionen gebrochen haben, Huawei, die gegen den Iran ursprünglich waren. Aber das Ganze hat sich doch nun erheblich ausgeweitet. Huawei ist nun auf eine Blacklist gekommen, die impliziert, dass amerikanische Firmen nicht mehr an Huawei liefern dürfen. Nach allem, was man hört und sieht und wie auch die Märkte reagiert haben, hängt die Firma ganz entscheidend ab von amerikanischen Patenten, Lizenzen und Lieferungen. Und die Amerikaner sind dabei, mit Huawei dasselbe zu machen wie vor einigen Monaten mit ZTE, nämlich diese Firma sozusagen an den Rand der Auslöschung zu bringen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn es stimmt, das werden sich doch die Chinesen niemals bieten lassen.
Nein, ich denke, dass das dann schon eine andere Dimension hat, wobei eben Huawei nur ein Baustein oder ein Mosaik in dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen den USA und China ist. Da geht es vordergründig um wirtschaftliche Interessen, aber es geht natürlich in erster Linie um politische Interessen und einfach so ein Kräftemessen.
Ein Kräftemessen, was aber nun zunächst einmal auf wirtschaftlichem Gebiet ausgetragen wird.
Genau, und, aber es ist eben nur ein Aspekt.
Aber es ist eine neue Eskalationsstufe.
Definitiv, ja.
Nachdem jetzt die Verhandlungen sich doch als zäher erwiesen haben, als noch ursprünglich oder vor einigen Wochen gedacht, hat Trump damit natürlich nochmal das Ganze befeuert. In negativer Hinsicht und hat jetzt sozusagen das Aushängeschild der chinesischen Technologiebranche wirklich auch ziemlich hart getroffen und damit eben wirklich für auch Verluste an den Aktienmärkten und natürlich einer gewissen Eskalation erreicht.
Weil Huawei, haben wir gelernt, steckt einfach ganz, ganz tief in unserer Mobilfunkinfrastruktur drinnen. Man kann nicht einfach ohne Huawei weitermachen. Also man kann nicht einfach sagen, so der 5G-Ausbau, das macht jetzt halt Nokia und das lässt sich eins zu eins ersetzen. Das ist wohl nicht möglich.
Genau, es gibt zwei Bereiche. Das eine ist eben diese Netzinfrastruktur oder Netztechnologie, gerade im Hinblick auf 5G. Da ist es so, dass Huawei viele Patente besitzt, die eben die beiden anderen Konkurrenten Nokia und Ericsson noch nicht haben. Sie sind durchaus oder teilweise auch günstiger. als die beiden Skandinavier. Insofern ist natürlich dadurch der Infrastrukturausbau auf der ganzen Welt auch betroffen, was das 5G-Netz betrifft. Und das andere ist tatsächlich dann die Smartphones-Sparte. Da ist es so, dass Huawei mittlerweile sogar die Nummer 2 ist weltweit.
Genau, hinter Samsung.
Hinter Samsung, ja. Und vor Apple. Und daran hängen natürlich auch viele Chip-Hersteller, jetzt zuletzt auch Google, also Software, Microsoft etc.
Also gehen wir es vielleicht mal durch die Industrien, die das betrifft, weil es ist belastet den ganzen Markt und darauf lässt sich schließen, dass es mehrere gibt, die das betrifft. Also wenn ich es recht verstanden habe, betrifft es die Telekom-Unternehmen, die Mobilfunk-Provider, die einen teureren und im Zweifelsfall schlechteren Netzausbau machen müssen, weil sie jetzt auf Ausrüstung von Nokia und Ericsson zurückgreifen müssen, die, wie man hört, so 2-3 Jahre einfach hinterher sind und ein Stück teurer.
Und es wird auch einfach länger dauern, wenn ein großer Anbieter ausfällt. Das heißt also, die ganzen Produktionspläne, die Pläne bezüglich der Umsatzentwicklung, die damit geplant sind, die Investitionspläne sind damit zum Teil zumindest Makulatur.
Auch die Umstellung, also das 4G-Netz wurde ja auch schon von Huawei teilweise ausgerüstet und da muss jetzt natürlich auch eine technologische Umstellung erfolgen, wenn man auf die beiden anderen ausweichen müsste.
Die anderen, die es schwer trifft, sind Chip-Hersteller. Also Huawei kauft Chips in den USA, aber auch in Deutschland bei Infineon. Und diese werden nun nicht mehr geliefert. Es sieht auch so aus, dass sogar die Chips, die in China selber hergestellt werden, nach Lizenzen und Designs produziert werden, die in den USA liegen. Und damit können eben auch US-Unternehmen sagen, nee, sorry, ihr dürft unser Design nicht mehr verwenden. Sodass die Chip-Industrie einen riesigen Zulieferer einen riesigen Abnehmer verliert. Immerhin importiert China Chips im Wert von $500 Milliarden pro Jahr. Das ist mehr als Erdöl. Ich finde das eine gewaltige Summe. Ja. Für $500 Milliarden Chips zu importieren. Aber klar, das ist natürlich eine Funktion dessen, dass China halt so wahnsinnig viel Elektronik verbaut und diese Chips bleiben natürlich nicht im Lande, sondern die werden dann wieder exportiert in den Geräten, die China dann exportiert.
Ja, aber auch die Menschen.
Aber man sieht eben, es ist ein gewaltiger wirtschaftlicher Faktor.
Auch die Menschen. Ich meine, China hat eine Bevölkerung von 1,3 Milliarden in etwa. Das ist natürlich um ein Vielfaches größer als USA und Europa zusammen, wenn man jetzt zum Beispiel allein den Smartphone-Markt nimmt.
Das ist dann noch so ein Bereich, der betroffen ist. Die Chinesen können natürlich westliche Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Exporte nach China haben, auch empfindlich treffen, Stichwort Apple. Apple ist in den letzten Jahren im Wesentlichen in China gewachsen. Es wäre nicht schön, wenn dort sozusagen, und sei es auch nur ein informeller Boykott ihrer Produkte stattfinden würde.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz zu den Providern, zu den Chip-Herstellern etwas sagen. Die trifft es jetzt mal zuerst, weil eben einer der großen Abnehmer ausfällt. Andererseits wird natürlich der 5G-Ausbau weitergehen. Und deswegen wird sich die Nachfrage nach diesen Komponenten einfach etwas verlagern. Also ich gehe davon aus, dass in Zukunft verstärkt Ericsson und Nokia mandatiert werden von den Telekom-Unternehmen. Und dann eben die entsprechende Technologie auch nachfragen bei den Chip-Herstellern, sodass das jetzt nicht schön ist für die und die müssen auch ihre Produktionspläne strecken. Aber das ist, denke ich mal, eine temporäre Nachfragerückgang.
Also die Chips, die Huawei nicht kauft, werden dann am Ende von Nokia gekauft.
Genau, wird jemand andere nachfragen. Denn der 5G-Ausbau wird ja weitergehen. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Also das ist eine Selbstverständlichkeit und dann wird eben jemand anderer in die Bresche springen und diesen Ausbau vornehmen.
Was bedeutet es für die Software-Provider, Google, Microsoft, Oracle, wie weit sind die betroffen?
Auch da wird es Einbußen geben, gerade in dieser Smartphone-Sparte. Ich meine, bei Google ist es ja so, dass zumindest diese Open-Source-Software weiterhin genutzt werden kann. Das hat jetzt in China nicht so die Folgen, weil auf dieser Open-Source-Plattform eben gewisse Apps nicht heruntergeladen werden können. Die sind eh schon verboten, also YouTube und Google Maps und so weiter in China. Aber natürlich für die Smartphones, die in Europa gekauft werden, wird das einen Einbruch darstellen und da wird man sehen, wie das eben, welche Ausweichmechanismen dann vonstatten gehen.
Also ich denke, da wird man einen ähnlichen Effekt sehen wie bei den Anbietern von Netzwerktechnologie. Es wird sich die Nachfrage verlagern zu Anbietern wie Samsung, eventuell auch Apple. Samsung wird ja weiterhin das Android-System ganz normal nutzen und auch die ganze Infrastruktur von Google. Und für die beiden Anbieter von Mobilfunkgeräten ist das natürlich ganz, ganz schön. Die Frage ist jetzt, um nochmal auf Apple zu kommen, was verliert dieses Unternehmen in China und was gewinnt es eventuell in Europa? Ja, durch den Boykott, sagen wir mal, gegenüber Huawei.
Weil man sieht eben jetzt schon, dass große Telekom-Anbieter, heute Vodafone zum Beispiel, keine Huawei-Handys mehr anbieten. Genau. Jedenfalls nicht für den, oder überhaupt nicht mehr, oder nur für den 5G-Standard nicht mehr. Also, Huawei scheint irgendwie jedenfalls im Westen draußen zu sein.
Richtig. Und es ist so, auch wenn es dann heißt, ja, und wir können mit einem alternativen Betriebssystem sämtliche Apps über Alibaba oder wen auch immer anbieten. Ich denke, angesichts der Diskussion, die wir hier in Europa auch führen, wird kein User unbedingt in einem Alibaba-Store statt bei Google Play etwas herunterladen.
Auch aus Verbrauchersicht ist das natürlich ein immenser Image-Schaden, was da jetzt passiert.
Also Huawei ist, denke ich mal, im europäischen Markt ziemlich erledigt.
Ja. Und man muss sagen, es ist ihr am stärksten wachsender Markt. Genau. Der europäische Markt wächst für Huawei 28%. Und das darauf zu verzichten, das ist schon echt bitter.
Die Frage ist eben, ob es Huawei zum Beispiel gelingt, in anderen Teilen der Welt, die auch noch stärker wachsen, Fuß zu fassen, sei es jetzt in Indien oder in Lateinamerika oder in Afrika.
Ja, das bringt uns vielleicht zu der größeren Frage, was bedeutet das? Einmal für die Technologielandschaft insgesamt sehen wir jetzt, ein Auseinanderfallen des Internets in zwei Blöcke oder gibt es zwei kleine Pole und eine Menge Neutrale dazwischen? Oder wie sieht das Internet dann aus? Ich fand ganz hübsch beschrieben irgendwo, dass eben die Chinesen ja schon lange ihre digitale chinesische Mauer haben, also den Westen nicht reinlassen, also Firmen wie Google oder Facebook durften eben in China nie rein. Und jetzt macht also Amerika sozusagen die chinesische Mauer auch von der anderen Seite dicht. Jetzt dürfen eben chinesische Sachen auch nicht mehr raus. Ist das der Einstieg in ein zweiköpfiges Internet?
Das ist ja die Vision, die Eric Schmidt von Google vor ein paar Jahren mal dargelegt hat, dass es ein US-dominiertes Internet geben wird und ein chinesisch-dominiertes Internet. Und momentan läuft die Entwicklung in diese Richtung.
Es ist ja de facto schon so.
Ja.
Und insofern sind die Bemühungen oder die Maßnahmen, die jetzt die amerikanische Regierung ergriffen hat, und das wäre auch so unabhängig von Trump, zumindest in der Richtung, gegen die chinesische Wirtschaft oder die Wirtschaftspolitik, durchaus ja auch richtig. Ja, also auch für uns Europäer, wir haben auch ein Interesse daran, dass eben die Chinesen, was die Wirtschaftspolitik betrifft, sich öffnen, dass sie eben andere Maßstäbe auch setzen an zum Beispiel das geistige Eigentum etc. pipo. Es sieht aber danach aus, dass eben die Chinesen sich da nicht reinreden lassen wollen, zumindest nicht ab einem bestimmten Punkt und dass es da wahrscheinlich zu einer wirklichen harten Grenze kommen wird.
Also das bedeutet, dass wir hier eine richtige Konfliktlinie haben. Wie hoch sind die Chancen, dass das in einem Handelsdeal sich alles in Luft auflöst oder sozusagen irgendwie bereinigt wird? Vielleicht, also in Luft auflösen wird es sich, glaube ich, nicht. Aber dieses Thema ist nun ganz klar Teil des größeren Handelskonfliktes. Wie groß sind die Chancen, dass das sich irgendwie dann doch noch regelt zwischen den Herren Trump und Xi?
Also ich habe heute einen ganz interessanten Vergleich gelesen, der die Brücke zum Kalten Krieg geschlagen hat. Da war es ja auch so, dass es immer wieder Entspannungsphasen gab und Verschärfungsphasen und es gab auch immer wieder Abkommen, Abrüstungsabkommen und es gab immer wieder Phasen des Wettrüstens. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz passender Vergleich ist, auch für das, was uns bevorsteht. Es wird keine Lösung geben und es wird mal wieder eine Eiszeit kommen und es wird mal wieder eine Entspannungsphase kommen. Aber eine Lösung sehe ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so schnell.
Ist das dann ein Gamechanger für unsere Portfolios? Also, oder ist es einfach noch zu früh, um zu sagen, so diese und jene sind jetzt die Gewinner und
wir haben uns ja bemüht, das zumindest qualitativ mal etwas darzulegen, dass es eben Ausweichmöglichkeiten gibt und dass sich die Unternehmen anpassen werden. Es gibt sicher einige Verlierer, aber es gibt auch einige, die vermutlich eher davon profitieren oder sich zumindest mit der Situation arrangieren können, sodass es jetzt kein Gamechanger für uns ist. So würde ich es im Allgemeinen einschätzen.
Also ich denke auch, dass man noch abwarten sollte. Die Chinesen werden nicht so weit gehen, dass sie ihre Wirtschaftspolitik komplett ändern. Das würde Folgen haben auf die Führung, auf wirklich das politische System, auf die Partei. So weit werden sie nicht gehen, aber dass es dann irgendeine Art von Waffenstillstand, zumindest temporärer Art, geben wird, ist nicht ausgeschlossen, dass auch dann Huawei wieder oder wie auch immer man es ausspricht, dann doch noch oder mit denen Handel betrieben werden kann. Dass irgendeine Art von Deal gemacht wird mit Trump, das ist nicht auszuschließen und das zeigen auch die jüngsten Deals und No-Deals.
Vielleicht, um auf einer etwas optimistischen Note zu enden.
Ja, am Ende mal positiv.
Am Ende positiv, genau. Auch in den finstersten Phasen des Kalten Krieges hat Gazprom an Europa Gas geliefert.
Und es hat uns gewärmt und...
Und es wurde Licht dadurch.
Und es wurde Licht und es war nicht also, alles schlecht.
Es besteht Hoffnung, aber wir müssen uns, glaube ich, wieder an eine bipolare Welt gewöhnen.
Gut.
Und
oder auch nicht gut.
Ja, das ist halt einfach so und dann gilt es, sich anzupassen, aber wir bleiben alle am Ball, aber sehen aktuell keine Veranlassung, unsere Einschätzung gerade bezüglich der Technologiewerte fundamental zu ändern.
Ja, die wir haben, sind sowieso nicht in China großartig aktiv. Apple ist eine Ausnahme, aber ist auch die einzige und insofern, ja.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.